Prokrastination gelebt. Wer es nicht kennt, das Wort Verschiebung, Aufschieben, bis es dann nimmer geht, aufzuschieben. Ich habe mich voll schwer getan, an die Predigt dran zu gehen und habe gedacht, dann mache ich einfach ein Intro und habe dann 2 Stunden an denen 40 Sekunden rumdoktert. Aber ich finde, es ist gut geworden. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Ich weiß nicht, wie es euch manchmal geht, so ein Satz oder ein Wort kann manchmal so einen ganzen Tag spannend machen. Du stehst morgens auf, bist eigentlich gut gelaunt, ziehst dich an, stehst vorm Spiegel, denkst, boah, passt, könnte so funktionieren. Dann kommst raus aus dem Bad und dann begegnet dir dein Partner, dein Kind, dein Teenie und fragt, so wird's heute gehen. Und dann überlegst du dir, ein Wort, ein Satz, der prägt. Und vielleicht kennt ihr auch so Sätze, die über längere Zeit geprägt haben. Sätze wie, aus dir wird nie was. Du bist wie dein Vater oder wie deine Mutter. Mein kleines Moppele. Und obwohl die Stimmen vielleicht schon gestorben sind, hallen sie noch so in uns irgendwie nach. Gott sei Dank gibt es auch die guten Stimmen, ja, die Stimmen, die sagen, boah, ich glaube an dich, ich traue dir zu. Gott hat einen Plan für dich. Und das ist richtig gut. Die Bibel weiß um das. Die Bibel weiß, dass Worte Macht haben und nicht nur Schall und Rauch sind. Und deshalb beginnt die Bibel mit, und Gott sprach. Ich habe keinen Beamer hier vorne. Und so hoffe ich, dass wenn ich spreche, keinen Pointer, der Bernhard die Folien werden lässt. Vielen Dank. Johannes fängt nicht an, in seinem Aufschrieb über Jesus mit Jesu Geburt. Alle anderen, viele andere, ja, die fangen schon ein bisschen früher an, aber Johannes fängt nicht an damit, sondern Johannes fängt an mit diesen Worten. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und irgendwie ist so ein unglaublicher Satz, am Anfang war das Wort. Und dann habe ich einfach so ein bisschen weiterblättert und im Hebräerbrief führt es dann der Hebräer aus und sagt sogar, durch das Wort seiner Kräfte trägt Gott das Universum. Also die Sprache geht weiter. Das Wort war am Anfang, aber es ist noch immer, es trägt noch immer. Gottes Wort hat Kraft, Autorität und Klarheit. Und auch hier wieder Hebräer 4 habe ich rausgesucht, denn das Wort Gottes ist lebendiger und wirksamer und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es steht nicht, es war einmal lebendig. Es steht, es ist lebendig. Das heißt, wenn Gott heute spricht, dann spricht er und es geht tiefer. Ich glaube, es geht tiefer wie jedes Gefühl. Wenn Gott zu mir spricht, dann geht es tiefer wie jeder Gedanke, tiefer wie jeder Therapeut jemals kommen kann und tiefer wie jeder Freund und tiefer vielleicht sogar wie ich sehen kann. Und es trennt Wahrheit von Lüge. Es deckt Hoffnung auf, wo wir vielleicht verzweifelt sind. Und es heilt tiefe Wunden. Der Mensch spricht, ich habe es untertitelt mit Verantwortung und Misstrauen. Am Anfang war das Wort und Gott spricht und die Erde entsteht. Und dann erschafft er den Menschen. Und dass der nicht so alleine ist, macht er ihm erstmal Tiere. Und ich habe das so oft einfach ja, mehr oder weniger überlesen, aber auch im Kindi kennen wir die Geschichte und wir sagen dann, hey, und Adam durfte den Tieren Namen geben. Ich glaube, er hat da ganz schön lang gebraucht. Wahrscheinlich. Und man überliest diese Stelle so schnell, weil das so Naja, klar, natürlich, irgendwie musste man die ja rufen oder irgendwie musste man ja, keine Ahnung. Aber Gott gibt die Autorität zu sprechen an Adam weiter und sagt, sprich du und gib Namen. Und wieso Namen? Weil ein Ding, das ein Wort oder ein Name trägt, ist was. Das ist plötzlich auch da. Das ist Realität, das wird greifbar. Und es wird verantwortbar. Also Adam bekommt mit diesem Aussprechen Verantwortung und Autorität. Nicht um Dinge zu erschaffen, darum geht es nicht, aber zu herrschen. Jetzt ganz kleines Fenster auf. Wenn wir in der tiefen Psychologie nachgruscheln, oft hilft es, wenn Probleme Namen bekommen. Wenn mein innerer Schweinehund Hans-Jürgen heißt und ich dem in den Arsch treten kann, ist es oft einfach leichter, wie wenn ich mir selber in den Arsch treten muss. Also wenn etwas einen Namen bekommt, habe ich Autorität und kann herrschen. Und diese Autorität gibt Gott an Adam weiter. Und das hört ja damit nicht auf, sondern es geht noch weiter. Also das Erste, was Gott dem Menschen anvertraut, ist nicht ein Schwert. Das Erste, was Gott den Menschen anvertraut, ist nicht Geld, ist auch nicht sein Ego, sondern Sprache, das Wort. Wort gestaltet Wirklichkeit. Wir sind bei der Feuerwehr, das wisst ihr, und da gibt es das jedes Jahr zur Hauptversammlung, gibt es dann Beförderungen und Auszeichnungen und ich weiß nicht was. Und natürlich gibt es dann auch eine schöne Urkunde, weil wir sind ja in Deutschland, brauchen auch was Schriftliches. Aber grundsätzlich kommt man nach vorne und dann bekommt man ein Wort zugesprochen. Du bist jetzt Oberfeuerwehr, Hauptmeister, was weiß ich, Sonstiges. Die von euch, die verheiratet sind, kennen das auch. Wir waren gestern bei einer Hochzeit. Der Pfarrer sagt, Kraft des mir verliehenen Amtes, blablabla. So erkläre ich euch zu Mann und Frau. Wie gesagt, es gibt noch die Heiratsurkunde, aber letzten Endes ist das Wort, das gesprochen ist, das, was bindet. Und natürlich, wenn wir ehrlich sind und diese Kraft und diese Macht da drin begreifen würden, wäre uns klar und würde sich keiner von uns wundern, warum Worte, Sprache und Kommunikation das größte Spielfeld des Teufels ist. Das ist doch so gut für ihn. Der Teufel greift genau dort ein. Wenn wir in die Szene zurückgehen vom Anfang der Bibel, dann war ich echt erstaunt, dass die größte Katastrophe der Menschheit nicht mit einem Krieg beginnt. Die größte Katastrophe der Menschheit beginnt nicht mit einer Naturkatastrophe. Und sie beginnt auch nicht mit einer Krankheit oder einer Epidemie oder sonst was. Sondern sie beginnt mit einem Gespräch. Denn der Teufel weiß was, was wir oft vergessen. Er weiß, dass mein Verhalten sich verändert, wenn sich mein Denken verändert. Mein Denken zu verändern, braucht aber einen Input von außen. Und damals gab es noch kein YouTube oder Insta, sondern da waren wir im Garten und da gab es aber die Schlange und da gab es das Wort. Und ich lese euch einfach den ersten Abschnitt vor, auch wenn ihr ihn schon tausendmal gehört habt. Die Schlange war das listigste von allen Tieren, die Gott der Herr erschaffen hatte. Hat Gott wirklich gesagt, fragte sie die Frau, dass ihr keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft? Selbstverständlich dürfen wir sie essen, entgegnete die Frau. Nur über die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, esst sie nicht, ja berührt sie nicht einmal, sonst werdet ihr sterben. Diese kleine Zweifel hat Gott wirklich gesagt. Ist so ein kleiner, fieser Pieks, wie so ein Stachel, den du beim Gartenarbeiten dir irgendwo reinziehst und du nicht weißt, wo er ist und du siehst ihn nicht, aber er piekst die ganze Zeit. sollte Gott gesagt haben, ist Gott wirklich gut? Meint es Gott wirklich gut? Hat Gott dich wirklich lieb? Wenn ich glaube, dass Gott gut zu mir ist und es gut mit mir meint, dann werde ich so handeln. Wenn ich aber in diesem Zweifel stecke, dann kann es sein, dass der Zweifel mich echt herausfordert. Und jetzt ist voll spannend, wie Eva reagiert. Eigentlich reagiert sie am Anfang total gut. Was macht sie? Sie zitiert Gott. Sie zitiert Gottes Wort. Also Gott hat schon gesagt, dass wir überall essen dürfen, aber den einen Baum, den sollen wir nicht. Und den sollen wir nicht mal anfassen. Ob Gott es wirklich gesagt hat, wissen wir nicht, weil in der Vorgeschichte steht es nicht drin. Und für mich fragwürdig, ob die Eva vielleicht diesen Satz einfach hinzugefügt hat. Und für mich auch spannend, auch mich zu ertappen, wie ich manchmal an Gottes Wort was dazufüge oder was reininterpretiere oder was lieber wegnehme. Aus guten Gründen, aus lauteren Gründen, aus Vorsicht, aus Unsicherheit, aus Angst oder was auch immer dahinter steckt. Aber mit dieser Veränderung des Wortes Gottes kommt schon eine Lüge rein. Passiert was. Und Gottes Wort wird verändert. Und manchmal höre ich Gottes Wort und dann kommen meine Erfahrungen, meine Traditionen, meine Ängste, meine Wünsche. Und dann versuche ich es mir doch so hinzubiegen mit ein paar verschiedenen Übersetzungen, nochmal Wortlautglauberei, damit es irgendwie in mein Weltbild passt. Ich habe euch mal ein Beispiel mitgebracht. Das ist mir tatsächlich so begegnet, dass mir jemand gesagt hat, weißt du, wenn du genug Glauben hättest, wäre deine Haut gesund. Ich lehne mich heute Morgen ein bisschen aus dem Fenster damit, weil ich auch gleich nach dem Gottesdienst gehen muss und ihr mich eh nicht kriegt zum Sprechen. Und ich weiß, dass Heilung immer ganz dünnes Eis ist. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Ja, jetzt können wir sagen, gut, das ist jetzt auch nicht so eine richtig krasse Bedrängnis, aber vielleicht ist es doch. Und ich will nicht sagen, dass Gott nicht heilen kann. Gott kann heilen. Und ich will auch nicht sagen, dass Gott nicht heilen will. Aber ich habe in meiner Bibel noch keine Stelle gefunden, in der steht, ihr werdet vor Gesundheit strotzen. Kein Bakterium, keine Viren können euch irgendetwas anhaben und ihr werdet niemals leiden. Wer das findet, möge sich bitte bei mir melden. Aber es steht in der Bibel, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und er lässt mich nicht allein. Und wenn ich diesen Satz nehme und mich auf dieses Wort stelle, dann ist es halt, wie es ist. Aber dann habe ich trotzdem ganz viel Hoffnung. Und vielleicht macht er gesund, vielleicht heilt er. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschieht. Sagt man so schön beim Vater Unser. Ist so süß. Aber konsequent, nicht mein Wille, dein Wille. Also kann es passieren, dass ich Gottes Wort manchmal mit meiner Vorstellung ergänze und irgendwie kämpfe ich dann nicht mehr gegen die Bibel, sondern sogar gegen Dinge, die Gott eigentlich gar nie gesagt hat. Also geht's ins Leere. Und am Ende wundern wir uns, dass keiner mehr weiß, was die Wahrheit ist. Alles ist doch so relativ. Und darum ist es so wichtig, dass wir die Bibel lesen, immer und immer wieder. Und immer wieder sagen, Herr, was hast du gesagt? Lasst uns prüfen, was hast du gesagt? Was steht in deinem Wort? Und noch was fällt mir auf, wenn ich diese Szene beobachte. Adam steht daneben. Adam spricht nicht. Das kennen wir öfters. Ich mache jetzt kein Klischee auf. Aber Schweigen ist auch nicht immer Gold. Er hat nicht eingegriffen. Er hat seine Verantwortung nicht angenommen. Er hat seine Autorität nicht angenommen. Manchmal ist Schweigen genauso gefährlich, wie etwas zu sagen. Und so viele Konflikte könnten vermieden werden, wenn jemand frühzeitig etwas sagen würde. Machst du eins weiter? Genau, perfekt. Danke dir. Das Herz spricht, habe ich den dritten Teil überschrieben. Jesus greift nämlich das Thema Jahrhunderte später wieder auf in Matthäus, wie er schreibt, nicht das, was in den Mund hineingeht, macht den Menschen unrein, sondern das, was aus dem Mund herauskommt. Das war damals echt ein Schock. Die Menschen sind davon ausgegangen, dass mich Essen, was ich zu mir nehme, oder Rituale rein oder unrein machen. Also das war schon ein Kulturproblem, das er da geschaffen hat. Ich habe gelesen, und das hat mich persönlich sehr herausgefordert, deine Worte sind wie ein Fenster zu deinem Herzen. Es hat mich deshalb herausgefordert, weil ich glaube, in der Öffentlichkeit schon auch ein gutes Fenster sein kann. Daheim wird es manchmal fragwürdig. Ich weiß nicht, wem von euch das schon passiert ist, dass er den kleinen Zeh am Stuhl, am Tischfuß, am Bett mal so gestoßen hat. Und ich weiß nicht, wer von euch dann sagt, juhu, es ist nichts passiert. Oder welche Worte aus euren Mündern kommen. Ich bin das allererste Mal erschrocken, als es aus dem Mund meiner Kinder kam und habe mich gefragt, wie kommt es da rein? Also ich weiß nicht, wer von euch Eltern mit den Kindern schon mal Schimpfwörter trainiert hat. Aber da sind sie. Das müssen wir nicht trainieren. Unter Druck kommt das raus, was in unserem Herzen drinsteckt. In Extremsituationen werden die Worte gesagt, die in unserem Herzen drinstecken. Und das ist eine große Gefahr. Solange jeder sich noch lieb hat und wir uns alle gut miteinander verstehen, jeder ausgeschlafen ist und der Unterzucker nicht kickt, ist alles gut. Aber wenn wir herausgefordert werden, wenn so der kleine Zeh angestoßen wird, was kommt dann raus? Jesaja kennt das Problem. Er hat zu Gott gesagt, weh mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Und ich lese euch sogar noch ein bisschen mehr dazu vor. Da sagte ich, Jesaja, mir wird es furchtbar ergehen, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Ich werde umkommen, denn ich habe den König, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. Doch einer der Seraphim flog zu mir. Er hielt einen glühenden Stein in seiner Hand, den er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Damit berührte er meinen Mund und sagte, sieh, dies hat deine Lippen berührt. Jetzt ist deine Schuld getilgt, deine Sünden sind dir vergeben. Jesaja hat gecheckt, meine Worte zeigen, wie es wirklich in meinem Herzen aussieht. Und ich kann nicht mit diesem Herzen als Prophet leben oder arbeiten. Kann ich nicht, das geht doch nicht. Da gibt es einen Widerspruch. Und Gott heiligt ihn aber mit einer Kohle auf den Lippen. Oder mit einem heißen etwas auf den Lippen. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht. Ich bin so ein bisschen in Schussel und lang doch ab und zu mal auch unter den Topf. Habe ich erst vorgestern wieder gemacht. Schön ist es nicht. So dieses Verbrennen. Eine Kohle auf den Lippen zu haben oder etwas Heißes auf den Lippen zu haben, weiß ich jetzt nicht, ob ich das jetzt bräuchte. Das ist sicher Schmerz. Das ist wahrscheinlich eine Reinigung, die wir nicht unbedingt haben wollen. Aber offensichtlich war es nötig, damit die Schuld vergeben wurde und Jesaja reinen Herzens wurde. Vor Gottes Heiligkeit merkt Jesaja, dass er diese Heiligkeit in seinem Herzen braucht und sonst nicht fähig ist. In unserer Welt sagt man oft so, ja, sprich nicht so negativ, sprich doch ein bisschen positiver. Und dann gibt es ganz tolle Seminare, kann man alles besuchen, kann man wunderbar mit sich und im Spiegel sprechen und kann sich ganz viel antrainieren, mega. Aber die Bibel sagt, antrainieren, das ist ein süßer Versuch, wie ein Kleinkind. Und wahrscheinlich lächelt Gott nicht. Aber die wirkliche Veränderung muss im Herzen passieren. Wovon mein Herz voll ist und so weiter. Lasst uns zuerst mit unserem Herzen vor Gott kommen und unser Herz verändern, bevor die Worte fließen. Habe ich mich in meiner Folie vertan. Aber das ist egal, das kommt auch noch. Jesus spricht. Bis hierhin haben wir gesehen, Gott spricht, Leben entsteht. Dann spricht der Mensch und herrscht im Auftrag Gottes und dann spricht die Schlange und Misstrauen kommt. Und seit dem Garten Eden zieht sich das so durch. Bis heute. Welcher Stimme glaubst du? Aber Gott lässt hier nicht irgendwie, macht hier keinen Punkt, sondern er setzt Jesus in die Welt. Er sucht den Menschen. Er sagt, Adam, wo bist du? Und wieder setzt er diesen Anfang. Am Anfang war das Wort. Und Jesus ist Gottes endgültige Antwort auf die Welt. Und genau deshalb brauchen wir Jesus und deshalb brauchten wir Jesus, damit wir wieder hören, wie Gott von uns denkt. Dieser Misstraue, der noch da ist, diese Schlange, dieses Sollte, dass das getilgt wird. Wahrheit ist nicht relativ. Da weigere ich mich. Da wehre ich mich vehement. Wahrheit ist nicht relativ. Jesus ist da so klar. Er sagt, ich bin die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit. Also kann Wahrheit nicht relativ sein. Die Wahrheit wird euch frei machen. Also was macht mich frei? Jesus. Jesus allein kann mich frei machen, weil Jesus die Wahrheit ist. Das bedingt sich. Und ein Leben nach dem Maßstab Jesu, nach seiner Wahrheit, das ist das Leben, wozu wir berufen sind. Und genau darum geht es. Und Gottes Wort ist nicht irgendein Infomaterial oder ein Museumsbeispiel, das wir nehmen können, sondern wo die Schlange immer wieder gelogen hat oder die Schlange lügt, da spricht Jesus ein Machtwort der Wahrheit dagegen. Und wo der Tod regiert, da spricht Jesus Leben. Und genau deshalb verändert eine Begegnung mit Jesus immer Leben. Eine Begegnung mit Jesus kann nie ohne Veränderung passieren. Wird nie ohne Veränderung passieren. Jetzt in meinem Römerbrief. Werden die, welche die Fülle der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Und das ist so ein gewaltiger Satz. Ihr werdet im Leben herrschen. Das bedeutet nicht, dass wir nicht krank werden. Das bedeutet nicht, dass wir unseren Zeh nicht stoßen. Das bedeutet auch nicht, dass jede Ampel grün ist oder wir keine Probleme mehr haben. Das bedeutet letzten Endes nur das, dass bevor wir Jesus hatten, wir gezwungen waren, in Scham, in Angst, in Missgunst, in der Bestimmung von anderen zu leben. Wir mussten so leben. Mit Jesus ist diese Trennung aber aufgehoben. Ich kann mich immer noch von Scham beherrschen lassen. Ich kann mich immer noch von der Meinung anderer bestimmen lassen. Aber ich muss es nicht, weil Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, weil er diese Trennung aufgelöst hat, weil er sagt, hey, wir sind frei. Und wir singen das voll oft. I'm no longer a slave. Ich bin kein Sklave mehr. Wenn wir ganz ehrlich in unsere Herzen gucken und ich stelle mich ganz als allererstes da vorne an Pranger und sage, ich bin noch ab und zu, oft, zu oft ein Sklave meiner alten Welt, meines alten Menschen. Aber ich will immer mehr von diesem Ich muss und ich bin getrieben zur Freiheit. Ich kann, aber ich muss nicht. Ich muss nicht. Sondern ich darf in Jesus frei leben. Und dann sind wir dran. Gott führt Hesekiel in so ein ganz bedrückendes Bild. Gott fragt, also er schickt ihn in das Tal, in dem Knochen liegen. Alles ist total trüb, also ich stelle es mir schrecklich schlimm vor. Und Gott fragt, Menschenkind, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Und Hesekiel sagt, Herr, du weißt es. Und Gott gibt ihm den Auftrag, Weissage über diese Gebeine. Und dann passiert. Und wir sehen wieder dasselbe wie bei Gott und bei Adam und Gott am Anfang der Bibel. Gott spricht, gibt Autorität weiter und erst wenn der Mensch spricht, passiert's. Mit anderen Worten sagt Gott, du bist verantwortlich, rede du. Und dann gibt's die Gebeine passen wieder zusammen, aber es fehlt das Leben, weil das kann der Mensch nicht geben. Aber trotzdem sagt hier auch wieder Gott, Weissage zum Odem, komm Geist und hauche diesen Getöteten an, dass sie lebendig werden. Nicht Gott geht durch die Reihen, sondern er gibt die Autorität weiter. Und aus dem Tal von dieser Hoffnungslosigkeit entsteht ein lebendiges Heer. Und ich habe mich gefragt, wieso das so aufgedröselt ist. Und ich glaube wirklich, dass Gottes Wort, wenn wir es im Glauben aussprechen, Leben bringt. Hebräer 11, Vers 1 sagt, der Glaube aber ist die Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ich glaube, dass es Menschen gibt, die sagen, naja, Glaube ist so ein bisschen was mit sich einreden, sich gut zureden. Ja, kann man machen. Natürlich ist es Glaube immer etwas, wie greife ich Glaube. Aber der biblische Grundglaube ist kein Wunschdenken. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Es ist ein Unterschied, ob ich mich von meinen Gefühlen leiten lasse, die bei mir zumindest sich manchmal an manchen Tagen fast minütlich verändern können, oder ob ich mich auf etwas verlasse, was Gott gesprochen hat. Ich muss auf Gottes Wort stehen. Gottes Wort verändert meine Sprache. Gottes Wort verändert mein Sein. Und je länger ich Christ bin, desto mehr merke ich, die Bibel verändert nicht meine Umstände. Die Bibel verändert in allererster Regel mich. Und wenn ich Gottes Verheißungen laut lese, dann schreibe ich sie wie auf mein Herz. Wenn ich die Psalmen bete, dann verändert sich oft mein Blick. Und wenn ich Jesu Worte höre, dann verändert sich meine Haltung. Und es ist wie im Leben immer, am meisten fällt es mir auf, wenn ich es nicht tue. Wenn ich mich dann frage, was ist eigentlich gerade los? Und dann der Heilige Geist klopft und sagt, Schatzi, wann hast du denn zum letzten Mal Gottes Wort inhaliert, gelesen, auf dein Herz geschrieben? Und wenn Gottes Wort solche Kraft besitzt, welche Worte verlassen dann unseren Mund, wenn die Autorität weitergegeben wird? Achtung, nix für Feiglinge. Was verlässt unseren Mund? In den Sprüchen lesen wir, Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge. Und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Wir schließen gleich mit einer Lobpreiszeit. Das heißt, ihr Lobpreiser dürft jetzt dann gleich noch nach vorne kommen. Und ich möchte euch mit dem Bild in Lobpreis schicken. Stellt euch vor, jeder von euch hat einen Beutel voller Samen. Unsichtbare, kleine, völlig unscheinbare Samen. Aber jeder Satz, den ihr sprecht, jeder einzelne Satz, jedes Wort ist wie so ein Samenkorn. Und mit jedem Wort wird was ausgesät. Und die Frage ist nicht, ob wir säen. Wir säen. Wir säen unbewusst. Die Frage ist, was wir säen. Und eines Tages werden wir genau das ernten, was wir säen. Manchmal finden wir es nicht schön, was wir gesät haben, also beziehungsweise was wir ernten. Aber es ist heute wieder eine neue Chance, weil Jesus jeden Tag uns eine neue Chance gibt, zu sagen, so, jetzt mach mal deinen Samenbeutel auf, lass mich reingucken und ich gebe dir neue Samen. Und wenn wir mit ihm unser Herz öffnen, werden sich unsere Worte verändern und dann wird sich das ganze Leben verändern und wir werden zum Segen Gottes, zu seiner Ehre, weil deshalb sind wir da. Das ist unsere Daseinsberechtigung, zu seiner Ehre zu leben, Worte des Lebens auszusprechen, die Wahrheit in den Mund zu nehmen, Jesus auszusprechen. Denn am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Amen.